Willkommen bei Inline, dem Podcast der Fachzeitschrift EPP. Hier sprechen wir über Trends, Technologien und Herausforderungen in der Elektronikfertigung. Fundiert, praxisnah und auf den Punkt. Tauchen Sie mit uns ein in die Welt moderner Produktionsprozesse. Von der ersten Idee bis zur perfekten Baugruppe. Inline. Wissen, das weiterführt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EPP-Podcasts Inline Road to EFX. Heute geht es um ein Thema, das bei vielen mittlerweile als selbstverständliche Alltagstechnologie gilt. Die THT-Technologie, womit die heute mit moderner Inspektion noch besser in den Griff bekommt. Mit mir im Gespräch sind zwei Kollegen aus Jena, Jens Kockert, Produktmanager für AOI-Systeme bei Göpel Elektronik aus Jena und Martin Brückholm, Applikationsingenieur im selben Bereich. Willkommen, ihr beiden.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Morgen, Frederik.
Hallo Jens, hallo Martin. Damit wir gleich zu Beginn das Tempo hochhalten, würde ich eine kleine Quickfire-Runde starten wollen. Einfach, ich stelle die Frage und ihr zwei antwortet am besten natürlich nacheinander. Gleichzeitig wäre jetzt ein bisschen schwierig. Am besten gleich auf die Fragen, was euch da direkt in den Kopf fährt oder einfällt. In Jena, gutbürgerliche Thüringer Küche oder doch asiatisch?
Abwechselnd.
Abwechselnd, das hätte ich jetzt auch gesagt, genau.
Das heißt, ihr sowohl Thüringer Klöße als auch Ramensuppe passt euch beiden.
Das Ramensuppe nun nicht gerade, ich bin überhaupt nicht der Suppenfan, aber gebratene Nudeln oder irgendwas mit Chicken oder sowas, das geht schon.
Nicht zu vergessen natürlich Bratwurst auf jeden Fall.
Sehr gut. Samstagnachmittag, Zeiss Planetarium oder FC Carl Zeiss Jena im Stadion. Martin.
Dann wahrscheinlich doch das Planetarium, Fußball, da bin ich raus.
Jens, wie sieht es bei dir aus?
Ich schließe mich meinem Vorredner an, genau so.
Lieber zu viel Falschalarme beim AOI oder lieber mal einen echten Fehler durchlassen? Jens, fangen wir mit dir an.
Oh, das ist ja jetzt, also den Fehler durchlassen geht gar nicht.
So, ja. Martin, wie siehst du das? Sagen.
Ja, Schlupf ist Mist, das geht nicht.
THT, auslaufendes Nischenprodukt oder unterschätzte Kerntechnologie? Jens, jetzt bist du wieder dran.
Ah, das ist spannend. Das ist ja eigentlich genau das Thema, was uns dazu gebracht hat. Da muss ich einen Satz mehr sagen. Früher wurde immer gesagt, als ich mich mit THT und Inspektion beschäftigt habe, das stirbt alles aus. Seitdem beginne ich seit vielen Jahren Vorträge und dergleichen mit dem Titel Totgesagt, Leben länger. THT wird so schnell auf absehbare Zeit in meinem Berufsleben, sage ich mal, nicht mehr aussterben.
Martin, wie ist es bei dir? Wie siehst du das?
Ja, also was jetzt mein Berufsleben betrifft, das weiß ich natürlich nicht, aber ich denke, THT ist nach wie vor ganz oben mit dabei.
Gut, Martin, dann kommen wir mal zu dir persönlich. Wir wollen natürlich auch dich als Menschen kennenlernen. Dafür würde ich dich jetzt mal kurz bitten, dich vorzustellen. Ich weiß allerdings, dass du das schon oft genug gerade im Beisein von Jens getan hast. Und das erste Mal war, wenn ich richtig informiert bin, bei deinem Vorstellungsgespräch bei Göpel.
Ja, das erste Mal war tatsächlich das Vorstellungsgespräch. Das ist 18 Jahre mittlerweile her, über 18 Jahre. Also seit ziemlich genau 18 Jahren bin ich jetzt als Applikationsingenieur bei Göpel beschäftigt. Auch immer in den Inspektionssystemen, also alles, was in irgendeiner Form SMD, THT, optische Inspektion gewachsen ist, beziehungsweise was wir jemals produziert haben, das habe ich irgendwann schon mal in den Fingern gehabt. Ich war allerdings, um noch mal kurz aufs Vorstellungsgespräch zurückzukommen, vorher an einem Institut beschäftigt, völlig artfremd, also auch völlig fachfremd, habe mich dort mit Kunststoffforschung beschäftigt, mit Chemie quasi. Und da ist es ja dann mal schwierig, wenn man so rein aus der Grundlagenforschung kommt und dann in die Industrie wechselt. Klappt das oder ist man schon zu lange irgendwo verkopft unterwegs gewesen? Aber scheint doch ganz gut geklappt zu haben.
Aber wie? Lass uns da mal ein bisschen in den Blick mit reinwagen. Kunststofftechnologie und dann THT, AOI. Wie passiert das? Wie kommt dieser Schritt zustande?
Naja, als Student beziehungsweise auch vorher habe ich mich mit allen möglichen Themen beschäftigt. Und gerade als Student ist es ja schön, dass man quasi überall arbeiten kann und überall mal reinschnuppern kann. Also egal, ob das jetzt, keine Ahnung, irgendwo im Büro ist oder irgendwo im Stahlwerk oder was weiß ich. Und da habe ich dann natürlich auch relativ viel im Elektronikbereich gearbeitet und auch in der Optik, sodass das jetzt für mich nicht so artfremd war. Also Interessen und Job, das ist ja manchmal doch ein bisschen verschieden.
Aber würdest du dann, wenn man die Arbeitsweise bei Göpel so sieht und du sagst, das Institut stark verkopft, ist dann Göpel wirklich die Praxis? Und was vorher war, war wirklich, war das das, weiß ich auch nicht, der denkende Ansatz?
Ja, der Denken ist auf ja jeden Fall. Naja, also gedacht wird natürlich überall, aber das ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt wirklich Grundlagenforschungen mache und genau weiß, ja, dann kann ich jetzt nachweisen, dass dieses oder jene Molekül entstehen kann und das wird nie wieder gebraucht, landet irgendwo in der Schublade, oder ob wir uns tatsächlich tagtäglich mit Dingen beschäftigen, wo ich genau weiß, da haben wir irgendwann auch ein Produkt, was ich anfassen kann, was man verkaufen kann, was man auch anwenden kann.
Ja. Jens, du bist Produktmanager, das heißt, du siehst den Markt, du siehst die Kunden, du siehst, was Wettbewerber machen. Warum hast du irgendwann entschieden, dass THT für dich die Zukunft, eine Zukunftstechnologie ist?
Ja, das ist
schon so ein bisschen angesprochen, ja.
Genau. Also ich glaube, ich habe das zum damaligen Zeitpunkt, hatte ich das Thema Zukunftstechnologie, also wirklich das, was in der Ferne ist, was kommen wird, hatte ich jetzt gar nicht so als Schwerpunkt gesehen. Für mich, ich habe jetzt, ich bin ja eingestellt worden von Herrn Göpel, um den Bereich Inspektion aufzubauen. Und da ging es natürlich auch vorrangig darum, wo kann man Geld verdienen? Was rechnet sich wirtschaftlich? Und da war für mich die THT-Technologie aus verschiedenen Gründen eigentlich ganz attraktiv. Zum einen ist war es was da gab es aus meiner Sicht, das, was ich so mitbekommen habe, gab es da kein AOI-System, nichts, was irgendwo greifbar und in Serie eingesetzt worden ist. Trotzdem ist da aus meiner Sicht schon immer ein sehr hoher Bedarf gewesen, weil ja auch eine viel manuelle Tätigkeit dahinter steckt, das Bestücken, und dabei treten natürlich Fehler auf, die inspiziert werden müssen. Es gab wenig Wettbewerber, das war noch so ein Punkt. Die Prüfaufgabe erscheint auf den ersten Blick, muss man sagen, da muss ich mich auch ein bisschen korrigieren, relativ überschaubar, weil ja alles vermeintlich größer ist. Aber es hat auch so seine Tücken, kommen wir sicherlich auch noch drauf. Naja, und dann muss ich ja sagen, das ist mir nochmal so jetzt in der letzten Zeit bewusst geworden. Ich war schon immer jemand, der sehr gerne auch Elektronik gebastelt hat. Ja, Stereoanlage und sowas wurde alles selbst gebaut damals. Und das war natürlich damals auch schon alles THT. Und da gab es irgendwo so eine ganz persönliche Beziehung, sage ich mal. So, das waren eigentlich so die Ansatzpunkte. Vielleicht weniger der Blick in die Zukunft als mehr der Blick in die Wirtschaftlichkeit.
Ja, jetzt hast du schon gesagt, AOI kennt man natürlich aus dem SMT-Bereich. Da gibt es flache Baugruppen, definierte Höhen und reproduzierbare Lötstellen, so wie du es vielleicht schon beschrieben hast. Und THT ist da anders. Kannst du vielleicht mal jetzt doch den Blick reinwerfen, was macht die Inspektion im THT-Bereich so grundlegend anders und wo sind die Knackpunkte, die man vielleicht zuerst nicht sieht?
Ja, der ganz große Knackpunkt ist die Varianz. Kein System ist identisch. Keine Fertigung im THT-Bereich ist identisch. Habe ich Werkstückträger, habe ich Baugruppen ohne Werkstückträger, die durchlaufen. Dann geht es mit ganz simplen Sachen los. Wie sind die Höhenverhältnisse im Werkstückträger? Wechselt da vielleicht die Ebene der Leiterplatte? Das sind so die Rahmenbedingungen. Aber dann, wenn man ins Detail geht, geklinchte Bauteile zum Beispiel, also wo der Draht unten umgebogen ist. Das war, als es noch 2D gab, das war der Horror, das vernünftig zu prüfen. Mit 3D ist das natürlich ganz anders. Da gab es wirklich einen riesigen Fortschritt diesbezüglich. Die Unterschiedlichkeit der Layouts. Was habe ich nicht alles für verschiedene PET-Geometrien, die ich habe? Die bei den Bauteilen, ein ganz hohes Bauteil neben einem ganz flachen, und es muss erkannt werden. Die Polarität mal an der Seite, mal oben und so weiter. Also diese riesige Varianz, auch von relativ klein bis ganz groß, musste abgedeckt werden und bei den unterschiedlichsten Rahmenbedingungen. Und das ist schon eine Herausforderung.
Aber seid ihr da von der Entwicklung aus den bestehenden SMT-Maschinen herausgegangen oder sind es dann Eigenentwicklungen?
Ja, also wir waren ja die erste Firma, die eine der erste Anbieter von AOI-System, der ein doppelseitiges SMD-AOI-System hatte, bei unserem ja. Turboline. Es wäre jetzt, ich habe mal nachgerechnet, es wäre jetzt 18 Jahre alt geworden, volljährig. Aber das war im Prinzip der Anfang. Das hatten wir bei einem sehr innovativen Kunden stehen und dieser Kunde hat gesagt, Mensch, ich habe hier Probleme mit THT, könnt ihr das nicht auch für unseren THT-Prozess aufbereiten, dass der ein bisschen mehr Bauteilfreiheit, das ist ja auch so ein wichtiger Punkt. Ja, manchmal brauche ich oben bis zu 12 Zentimeter oder noch mehr Bauteilfreiheit. Und so haben wir von der Basis eines SMD-Systems angefangen, in den THT-Bereich zu wechseln, in die THT-Inspektion. Und dann haben wir natürlich gemerkt, das wäre jetzt besser, wenn wir das noch ändern würden, das Handling-System noch ein bisschen anders, zwei unabhängige Achssysteme und so weiter. Und da kam dann wenige Zeit später, also ein, zwei Jahre später, kam dann schon das wirklich explizite THT-Inspektionssystem.
Jens, dann lass uns mal einen Blick in die Praxis werfen, du als Anwendungsingenieur. Gibt's denn vielleicht so eine Anwendung, wo du sagtest, da sind wir mit unserer Technologie echt nochmal herausgefordert worden, dass da haben wir viel Hirnschmalz reinstecken müssen, um das dann auch richtig abzubilden.
Ja, was sagt man da? Naja, das Problem ist zum Beispiel auch, man hat ja alle einen riesigen Strauß von Prüfaufgaben. Und ein Punkt ist zum Beispiel, dass man durchaus auch senkrechte Elemente prüfen muss. Ja. So, und das heißt also, auf einem stehenden, ich sag mal, D-Pack, also der klassische Leistungsschalter, ja, auf dem stehenden ja. D-Pack muss man trotzdem lesen können, was ist das für eine, was weiß ich, für ein Typ zum ja. Beispiel. So, und jetzt Schrägblick, hohe Bauteilfreiheit von 12 Zentimetern, 15 Zentimetern, trotzdem Schrägblick, trotzdem alles sehen. Trotzdem daneben vielleicht noch ein anderes Bauteil, was hoch ist und so weiter. Das war zum Beispiel eine Sache, wo man jetzt wirklich optikmäßig, da haben wir ja zum Glück mit Jena auch ganz gute Vorteile mit der Technologie, die hier, mit den Technologien, die hier auch angesiedelt sind und ihren Ursprung haben. Und also das war zum Beispiel eine Sache. Aber ich muss zum Beispiel eben auch sagen, ganz vielfältige Produktion, Losgröße 1, das klingt jetzt immer relativ einfach, aber Losgröße 1 und dann ist trotzdem die eine Baugruppe, die ist im Werkstückträger, die andere ist manchmal Werkstückträger und so weiter, das kommt schon bei Kunden einzeln vor und das ist eine echte Herausforderung. Und ich weiß nicht, ich würde es an der Stelle gleich schon mal erwähnen, man kann es nicht oft genug erwähnen, jedem Anwender oder jeden Fertiger, der sich mit einer neuen Fertigung oder einem AOI-System dort beschäftigt und das einsetzen möchte, kann ich nur empfehlen, so zeitig wie möglich alle ins Boot zu nehmen. Auch den Anbieter des Inspektionssystems. Das spart nach hinten raus so viel Ärger und so viel unerfüllte Erwartungshaltung, sage ich mal. Also das halte ich für sehr, sehr wichtig.
Ja, Martin, jetzt lassen wir aber wirklich dich mal zu Wort kommen. Wie sieht denn so eine typische Linienanordnung in der THT-Fertigung aus?
Also die typische Linienanordnung, die gibt es im THT-Bereich gar nicht. Also das ist genau das, da kann ich auch wirklich aufbauen auf dem, was Jens jetzt gesagt hat. Wenn eine THT-Fertigung oder eine THT-Linie geplant wird, dann wirklich frühzeitig sich Gedanken darüber machen mit allen Beteiligten, was eigentlich wohin muss und was irgendwie geprüft werden muss. Also das geht typischerweise los mit dem Gedanken, habe ich Bestückplätze und muss ich dort schon bereits inspizieren oder wird inspiziert auf einer Zentrallinie, wird vor dem Ofen geprüft, wird nach dem Ofen geprüft, wird im Vorlauf, wird im Rücklauf geprüft, also völlig unterschiedliche Prüfaufgaben möglicherweise in einem AOI-System. Gibt es MES-Anbindungen? Gibt es irgendwelche Ausschleusefunktionen und so weiter? Also das ist wirklich im TAT-Bereich ein ganz großes Feld. Und deswegen gibt es die typische TAT-Linie nicht.
Ja. Aber wie kommen denn, Martin, wie kommen denn die Kunden oder was für Anforderungen haben die Kunden an dich? Sagen sie, die Qualität stimmt nicht, wir müssen mal dringend nachmessen, wo das passiert? Oder sagen die wirklich, hier, guck mal, der Prozess oder der Schritt ist es uns, der uns Kopfzerbrechen macht?
Als Grundlage ein AOI anzuschaffen oder ein Inspektionssystem?
Ja. Naja. Oder sagen die einfach, eigentlich wollen sie gar keine AOI, sie wollen das Problem gelöst haben?
Ja, das ist letztendlich immer genau das, was ja jeder möchte, egal mit welchen Mitteln, das Problem muss gelöst werden. Also das ist tatsächlich einmal die Fehlerquelle auszuschalten, die bereits bei der Bestückung passieren, also Bauelement verpult, Bauelement umgefallen, keine Ahnung, irgendwas oder falsches Bauelement an die falsche Stelle gepackt. Mhm. Dort kann man sich Gedanken machen und dann natürlich auch alles das rauszufinden, was an Lötfehlern ist. Also nichts ist ärgerlicher, als wenn ich später dann eine fertig gelötete Baugruppe nochmal reparieren muss, beziehungsweise kommt als Rückläufer oder ich darf sie gar nicht reparieren, je nachdem, in welchem Geschäftsfeld ich mich bewege, dann darf ich das ja unter Umständen nicht. Und dann habe ich einen Schaden, den ich leicht hätte vermeiden können.
Das ist schon Frederik, ich würde vielleicht zwei kurze Sachen ergänzen. Ja, Entschuldigung, wenn ich dir so ins Wort
falle. Ja, mach. Wir wollen ja diskutieren eigentlich.
Genau. Ich denke, es sind noch zwei andere Punkte, die ich mit ergänzend erwähnen möchte. Und zwar ist es ja so, dass diese Prozessvielfalt, die nun Martin und ich, wir nun beide schon mehrfach erwähnt haben, die Prozessvielfalt ist ja, oder diese vielen unterschiedlichen Prozessvarianten, das ist ja nicht nur für AOI das Problem. Das ist ja genauso auch für die einzelnen Fertigungsstationen das Problem, ob das die Lötanlage ist, ob das, weiß ich nicht, das Bürstenmodul oder wie auch immer, alles, was da so ist. Und das erzeugt natürlich auch eine gewisse Varianz im Qualitätsprozess, um es mal vorsichtig zu sagen, mit der Gefahr, dass Fehler entstehen. Und Punkt zwei ist, es ist eben, gerade auch im Bestückbereich, aber das hat ja Martin schon gesagt, ein manueller Prozess. Und ich glaube, sobald irgendwo manuell mit im Gespräch ist, dann denken viele oder haben viele schon viele Fertiger wirklich auch den Anspruch oder die ich sag mal Motivation zu sagen, oh, manuell wird hier was gemacht. Ich glaube, das müssen wir überprüfen, weil der Mensch ist nun mal nicht fehlerfrei. Also allein, es geht jetzt nicht nur darum, ich habe hier ein Problem, das will ich gelöst haben. Man geht auch schon so ran, was hat der Prozess generell für Probleme? Wie gesagt, es ist manuell, es ist eine riesige Varianz da. Ich muss was tun.
Jetzt ist manueller Prozess, Jens, du hast es schon angesprochen, da gibt es doch von Köpel, jetzt machen wir den kleinen Werbeblick, gibt es auch schon Montageunterstützungslösungen, wenn ich richtig weiß.
Ja, ich denke, da kann vielleicht Martin ein bisschen was erzählen, das ist mit so dein Gebiet.
Ja. Genau, also es gibt rein für Bestückplätze, die entweder separat stehen oder von mir aus auch Bestandteil irgendeiner Fertigungslinie sind, gibt es die Möglichkeit, ein Modul oben drüber zu setzen. Unser Multiline Assist, was also quasi überprüfen kann, ob der Bestücker tatsächlich genau so bestückt hat, wie es die Vorgabe war, beziehungsweise ihm sogar im Bestückprozess noch zu assistieren, also quasi eine Werkerführung einzuarbeiten, die genau sagt, mit Einblendung von Fadenkreuzen und Bildern, was muss auf diese Position auf der Baugruppe platziert werden, mit zusätzlichen Informationen nebenbei, die auf den Tisch projiziert werden, sodass ich also wirklich von Werkerführung bis komplette Inspektion nur an einem Bestückplatz bereits dort Fehler eliminieren kann.
Das heißt wirklich, das ist auch diese Idee wieder, dass man den ganzen Prozess komplex denken, also den ganzen Prozess an sich denken muss, um dann wirklich die Lösung am richtigen Zeitpunkt zu finden.
Genau. Und das natürlich auch so, dass das Ganze akzeptiert wird, auch von den bestehenden Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Also, dass ich mir, wenn ich dort ein Inspektionssystem reinbaue, was ja eigentlich ein offenes Inspektionssystem ist und was dann aber trotzdem mit eigenem Licht arbeiten muss, dass dieses Licht dann nicht irgendwie flackert, sondern steht bleibt als Arbeitsplatzbeleuchtung, aber trotzdem die Prüfaufgaben auch erfüllen kann, die es prüfen soll.
Dann Martin, lass uns doch mal, THT-Prozess, haben wir schon gesagt, das ist keine aussterbende Art an sich oder THT-Fertigung an sich. Welche Anwendung siehst du denn heute im Feld am meisten? Also wo wird THT noch angesetzt, in welchen Branchen, in welchen Applikationen?
Also ganz klar, alles, was in irgendeiner Form mit Elektronik zu tun hat, das heißt Solar, alles, was Solar, Wechselrichter, alles in dieser Branche ist, das ist alles mit THT und die Baugruppen werden auch tatsächlich immer größer und schwerer. Dann natürlich
mal,
alles.
Wie schwer werden denn die, dass wir so ein bisschen Gefühl dafür haben? Was ist denn, mit was werdet ihr da konfrontiert?
Also bis 20 Kilo kriegen wir schon hin.
20 Kilo, okay.
Ja. Und dann
ist es aber eher der Ausreißer, oder ist das, sagst du, boah, das habe ich.
Ach, naja, also so typisch im THT-Bereich sind 10, 12 Kilo. Das, ja. Also bis auf irgendwelche kleinen Schaltungen, die dann ja auch verwendet werden. Aber so im Solarbereich, Wechselrichterbereich, 10, 12 Kilo locker. 15, das ist ja quasi meistens so der Maximalwert, aber bis 20 Kilo geht es auch. Und das muss ja alles dann irgendwie auch gehandhabt werden. Ja, dann alles, was wir im Batteriebereich haben. Also gerade jetzt Elektromobilität, dort auch THT ganz klassisch. Also immer da, wo Leistungselektronik ist, wo viel Strom fließt, da ist mit SMD dann einfach Schluss.
Da kommt dann aber auch immer, gerade Elektromobilität, da sieht man ja immer wieder komplexere Bauteile, die da draufgesetzt werden müssen. Wie verhält sich da? Also wie die Bauteile, die montiert werden, die werden ja dann, wie gesagt, auch komplexer, wenn ich es richtig weiß. Wie ist das Handling oder was verändert sich da auch was?
Da würde ich vielleicht mal einhaken an der Stelle. Das ist nämlich ein Punkt, den man wirklich bei der Entwicklung auch mittlerweile sieht. Also ich hatte vorhin ja bei Herausforderungen den klassischen Leistungsschalter, so eine D-Pack-Bauform mit den, was weiß ich, 3 oder 5 Beinchen senkrecht stehend. Das verschwindet immer mehr und in der Tat, es wird ersetzt durch komplexere Systeme, komplexere Leistungs- oder kompaktere, das ist eigentlich der bessere Begriff, kompaktere Leistungsschalter. Als ich das erste Mal gesehen habe, ganz ehrlich, ich war da sowas von fasziniert. Da ist also 1 Quadratzentimeter Silizium drauf und das ist genau ein Transistor, der dann eben wirklich, und 9 davon, die bringen dann eben diese wahnsinnige Leistungsklasse. Das wird typischerweise ersetzt, also diese diskreten Bauteile werden ersetzt durch solche kompakten Module, das sieht man. Und da wird es jetzt natürlich mit dem AOI-System schwieriger, weil es da andere Anforderungen gibt. Da ist zum Beispiel die Frage, wie ist der Silizium, dieser eine Silizium-Chip, wie ist der? Da wird ja Fläche gelötet. Wie ist der angebunden? Sind da Voids drunter? Kann die Wärme wirklich alle weg? Und da greife ich nochmal den Werbeblock auf. Da gibt es natürlich Röntgensysteme auch von uns, die dann wirklich genau in dieser Ebene inspizieren können. Ist dort die Wärmeanbindung ausreichend vorhanden, sei es zum Kühlkörper hin, vom DCB zum Kühlkörper oder sei es vom Chip auf den DCB. Aber das ist, wie gesagt, das ist eine Zukunftsrichtung, die ich sehe. Es wird die THT, die Leistungsbaugruppe, noch mit noch unterschiedlicheren Komponenten bestückt, die dann auch teilweise wirklich in den integrierten Bereich gehen.
Damit wird ja die Baugruppe auch immer kostspieliger, heißt es dann auch, dass die Kunden andere Erwartungen an die Qualität natürlich haben, oder?
Ja, die Baugruppe wird kostspieliger, das ist so. Deswegen aber eben auch die umfangreiche Prüftechnik. Deswegen, wir sehen immer mehr, dass eine Kombination von Prüftechnologien notwendig ist. Ich hatte schon angedeutet, AOI und AXI. Und es geht dabei nicht nur dann, wenn man schon mal dann AXI mit drin hat in der Linie oder die Baugruppe damit testet, dann ist es dabei nicht nur um diese gelöteten Chips vielleicht auf Voids zu untersuchen, sondern dann sind natürlich auch Sachen möglich, wie zum Beispiel der Lotdurchstieg bei einem THT-Bauteil, was ja bei hohen Leistungen ja durchaus sehr, sehr wichtig sein kann. Und was auch nochmal die einzelnen Branchen betrifft, da würde ich nochmal zu Martin nochmal ergänzen, was natürlich auch sehr, wie soll man sagen, eine große Entwicklung noch vor sich hat, ist die ganze Sache Energiemesstechnik, mal so ganz allgemein gesagt, Smart Metering. Das sind ja im Endeffekt ja Elektronikbaugruppen, die irgendwo aus der Ferne was oder den Zugriff aus der Ferne ermöglichen, aber trotzdem auch irgendwelche Leistungsteile in sich bergen. Ja, weil der große Strom dann trotzdem gemessen werden muss, drüber muss und so weiter. Also da gibt es schon noch Branchen, die sich weiterentwickeln werden und wo wir natürlich auch einiges noch an Potenzial sehen.
Wenn wir schon die Weiterentwicklung ansprechen, es gibt ja auch Baugruppen, habe ich gesehen, die kombiniert sind, SMD und THT. Kommt es mehr oder ist das eher immer noch eine Nische?
Ja, das ist, also es ist schon kombiniert, aber es wird dann doch typischerweise in unterschiedlichen Prozessschritten inspiziert. Ja. Also wir haben zwar mit unserem Multiland die Möglichkeit, SMD und THT quasi in einem Gerät komplett zu prüfen, mit ja, minimalen Abstrichen, aber typischerweise ist es vom Fertigungsprozess innerhalb einer Fertigungsfirma schon so, da wird die Baugruppe mit SMD bestückt und wird geprüft mit dem SMD-AOI und danach wird sie zum Beispiel in Werkstückträger gepackt und geht dann in den THT-Prozess und da kommt dann entweder vorher der Bestückarbeitsplatz, der das integrierte AOI in sich hat, oder dann eben das eigentliche AOI-System in der Linie.
Dann hast du ja schon, Jens, du hast schon angesprochen mit AXI, vielleicht so ein bisschen ein Trend, was hinzukommt, aber was würdet ihr als die Zukunftstechnologien, wenn man die nächsten 5 Jahre vielleicht so im Blick haben würde, was wird da noch kommen, Martin, vielleicht aus deiner Warte?
Naja, also es wird auf jeden Fall im Röntgenbereich nach oben gehen, denke ich mal, gerade in der THT-Fertigung eben mit komplexeren Baugruppen, mit komplexeren Aufbauten auch, dass ich eben alles das, was ich optisch nicht mehr erkennen kann, dann eben tatsächlich mit Röntgen prüfen kann. Dort natürlich auch, dass ich sowohl ein Röntgensystem als auch ein AOI-System als auch ein von mir aus passendes Inspektionssystem im SMD-Bereich immer mit der gleichen Software auch betreiben kann und dass diese Software auch in der Lage ist, möglichst automatisiert Prüfprogramme, Prüfszenarien zu erstellen. Also alles, was das Thema KI bereithält, sowohl bei der Programmierung als auch dann schließlich bei der Auswertung von aufgetretenen Fehlern oder gefundenen Fehlern, dass dort also KI natürlich ganz groß
um sich greift. KI heißt wahrscheinlich jetzt das Buzzword, wahrscheinlich das Schlagwort des Jahres angesprochen. Gerade aus deiner Praxisbrille raus, findest du dass momentan die echten Anwendungen eher so im Programmerstellungsbereich sind oder wirklich, oder dann doch auf der anderen Seite in der Auswertung von den Daten? Wo siehst du mehr Potenzial oder mehr Anwendungen momentan?
Im Moment ist die Anwertung eher in der Auswertung der Daten, aber das Potenzial liegt ganz klar in der Erstellung von Programmen.
Nimm uns da mal mit, wie lange brauche ich, wenn ich so ein Prüfprogramm erstellen würde, konventionell, wie lange brauche ich da ungefähr und was kann der KI da leisten?
Naja, ich kann jetzt natürlich nur für uns sprechen. Wenn wir ein THT-Prüfprogramm erstellen für die Lötstellen, dann lade ich die entsprechenden Daten rein, die ich ja vorliegen habe. Also ich weiß ja, wie meine Baugruppe PET-technisch und auch bauteiltechnisch aufgebaut ist. Und dann kann ich innerhalb weniger Minuten ein Prüfprogramm erstellen. Also die Software weiß ja, wo was liegt und weiß demzufolge auch, was sie wo zu prüfen hat. Das geht wirklich ja, innerhalb weniger Minuten. Was dann eben hinzukommt, ich prüfe dann natürlich mehrere Bauteile, mehrere Baugruppen und da kann es durchaus auch sein, ich habe vielleicht mein Ofenprofil nochmal ein bisschen angepasst oder ich habe dieses oder jenes nochmal geändert, ich habe Second Source Bauteile drauf, ich habe irgendetwas, was sich durchaus ändern kann im Prozess, also Schwankungen und Darauf kann dann die Software Rücksicht nehmen, indem sie quasi bei der Programmierung schon historische Messdaten mit auswertet. Also ich habe eine Baugruppe schon mal geprüft, die Daten sind ja vorhanden und dann können die natürlich in die automatische Programmierung zurückfließen, dass also das System, die Software immer weiß, ah, okay, also normalerweise müssten die Grenzwerte jetzt hier liegen und dann kann ich die natürlich auch automatisiert dahinsetzen.
Ja. Also da geht noch einiges, sehe ich und höre ich, was da natürlich an Zeitersparnis bringen kann. Aber lasst uns mal, natürlich trägt dieser Podcast, trägt der Road to EFX im Namen, also auf dem Weg zur EFX in Stuttgart, der Expo for Electronics Manufacturing, die vom 6. bis 8. Oktober in Stuttgart stattfinden wird. Köpel wird da genauso dabei sein. Was hat Köpel am meisten überzeugt? Der Zeitpunkt, also dass man sagt, das ist eine gute Ergänzung in der Messelandschaft oder das neue Eventkonzept?
Naja, also wir waren ja immer ein ganz großer Fan der SMT. Das war für uns eine tolle Messe und wir sind sehr traurig drüber, dass sie nun in der Form gecancelt wurde. Gut, sie war natürlich auch vom Zeitpunkt her manchmal etwas ungünstiger. Dadurch, dass sie jedes Jahr war, gab es natürlich Jahre, da war sie sehr dicht an der Produktronika dran. War vielleicht ein bisschen blöd. Die EFX soll ja so ein klein wenig dieses Thema wieder aufgreifen. Und ich glaube auch alle 2 Jahre dann stattfinden, wenn ich mich recht erinnere. Frederik, weißt du da was drüber?
Jetzt kommt die Gegenfrage. Ja, ich glaube, ja. Okay. Ich denke, du hast recht mit dem 2-Jahres-Rhythmus. Ja?
Ich bin mir selber nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war so.
Wenn wir geirrt haben, werden wir es natürlich unten in den Shownotes natürlich erwähnen. Ne?
Okay. Ja, ne, das vom Konzept her fand ich ja sehr gut bei der EFX, dass sie extrem auf Kommunikation ausgerichtet ist und auf Networking. Nebenbei gesagt auch auf Essen und Trinken. Das fand ich auch irgendwie ganz witzig, wenn man da sich durchgelesen hat, was es dann alles geben wird. Also was jetzt das reine Networking betrifft, da gibt es ja die EFX Lounge, die EFX Academy, den EFX TechiCube, glaube ich, und die EFX Bar. Ich meine, wir hatten in Nürnberg auch immer eine Bar, wo wir abends hin sind. Da brauchen wir jetzt nicht mal aus der Messe raus. Das ist auch nicht schlecht. Und auch das Programm, was man dann so liest, wie das, ich sage es mal, EMS Speed Dating, KI-Stammtisch, klingt irgendwie alles recht witzig. Cocktail und Collaboration, Prosecco und Perspektiven. Ich musste da schon ein bisschen schmunzeln bei der ganzen Sache. Aber ich denke, dieses Gesamtkonzept wirklich ins Gespräch miteinander kommen und nicht einfach stur durch die Hallen rennen und schnell mal ein paar Prospekte mitnehmen, das ist eine Sache, die stelle ich mir wirklich ganz gut vor und wirklich in gute Gespräche miteinander zu kommen und das Ganze auch mal locker und wenn es dann eben bei einem Bier an dieser EFX-Bar ist, ist es ja umso schöner, die bis 22 Uhr wohl offen haben soll.
Ja, ich bin auch ganz gespannt auf dieses interaktive Element, wenn man wirklich jetzt mal, was ist ja was neues Konzept, das es so noch nicht gab, als Event das darzustellen, also ich denke auch, dass da viele gute Gespräche entstehen werden. Aber Martin, komm, lass uns doch mal, was ist denn nochmal Richtung unserer Schnellraterunde? Was wäre denn, ist denn dir wichtiger auf so einer Messe? Ist es eher das Gespräch abseits des eigentlichen Themas oder das wirklich das Themengespräch, also das wirklich lösungsorientierte Gespräch?
Naja, das gehört ja beides zusammen. Also ohne menschliche Komponente kann ich auch keine fachlichen Gespräche führen. Also beides.
Ja. Und was werdet ihr, Jens, was mitbringen auf die EFX? Was ist denn euer Kernausstellungsstück oder Kern?
Also wir werden ganz klar auch den Schwerpunkt THT mit haben. Wir werden also das Multiline THT, was aber auch für SMD einsetzbar ist, das werden wir haben mit einer doppelseitigen Inspektion. Also der Stelle auch schon sehr interessant. Wir werden das, was Martin angesprochen hatte, unser Multiline Assist, das heißt der Montagearbeitsplatz für die geführte Montage und die gleichzeitige Inspektion Das werden wir da haben und wir werden auch unser brandneues Röntgeninspektionssystem, was auch hervorragend für THT geeignet ist und für große Baugruppen, auch das werden wir mit dabei haben.
Perfekt. Ich finde, für mich ist das jetzt schon so ein Grund, ich freue mich schon jetzt ein Stück weit mehr auf die EFX, weil ich das natürlich sehen möchte. Bis dahin sage ich euch zwei schon mal herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei diesem Podcast unserer Aufzeichnung heute. Wenn Sie die zwei Experten auch treffen wollen, natürlich gerne auf der EFX einfach ansprechen. Sie werden auch da sein. Bis dahin sage ich schon mal herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und die besten Grüße in die Podcast-Community und bis dahin. Alles Gute.
Darf ich noch eine kurze Ergänzung bringen? Du hattest es angesprochen, Friedrich, dass wir, dass man uns auf der EFX treffen kann. Ja. Natürlich, da freuen wir uns natürlich auch sehr. Aber man kann uns auch schon eher treffen. Und zwar zu unserer Test-Convention in Jena am 22. und 23. April. Wir haben dort noch Möglichkeiten. Wir haben schon einen sehr großen Ansturm, muss man sagen. Das ist sehr schön. Und dort wird es eben um Inspektion und um Embedded JTAG Technologies gehen, aber eben auch großer Teil, was jetzt ja hier zum Thema passt, die Inspektion. Dort gibt es Vorträge, dort gibt es Workshops, dort gibt es genauso Networking, abends zusammensitzen und so weiter. Also wen das interessiert, noch ist es nicht zu spät, sich anzumelden. 22. 23. April in Jena, gern über unsere Homepage.
Perfekt.
So, und dann auch von meiner Seite, dann auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank an alle Zuhörer. Gern können wir auch direkt kontaktiert werden, wenn es weiterführende Fragen gibt.
Perfekt. Dann jetzt aber wirklich alles Gute und Dankeschön fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.